Hallihallo Freunde, herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Folge im Kreisfahren. Die Katze ist aus dem Sack, Adrian Newey hat jetzt endgültig bei Aston Martin unterschrieben. Es ist offiziell verkündet worden, wir haben natürlich so unsere Gedanken dazu, die werden wir gleich mit euch teilen. Und bevor wir hier lange rum um den heißen Brei rumreden, würde ich sagen, lass uns direkt ansteigen, Sebastian, oder?
Auf geht's! Und bevor wir gleich richtig einsteigen in die Causa Newey, wir versuchen hier die beste F1-Community auf YouTube zusammenzubauen. Das seid ihr natürlich ein ganz wesentlicher Teil. Also lasst uns ein Abo und ein Like da und tauscht euch mit uns in den Kommentaren aus. Wir antworten auf jeden einzelnen Kommentar und wir freuen uns ganz besonders, wenn ihr da mitmacht. Denn das ist ja nicht eine Einbahnstraße. Wir leben davon, auch von euch ein bisschen was zu hören, zu lernen und zu wissen. Und damit geht's jetzt in die Episode rein. Adrian Newey ist bei Aston Martin. Wir hätten das am Anfang des Jahres überhaupt nicht geglaubt. Jetzt ist es soweit. Dave, was sagst du?
Ja, die verrückteste und beste Saison seit langem, die du uns ja versprochen hast über Monate hinweg. Treibt weiter ihre Blüten. Ja, dass überhaupt Adrian Newey von Red Bull weggegangen ist, war ja schon ein Riesenknaller. Alle sind dann davon ausgegangen, dass er wahrscheinlich bei Ferrari landen wird. Es wurde heftig geflirtet und niemand konnte sich vorstellen, dass er irgendwo anders hinwechselt. Am Ende des Tages landet er jetzt bei Aston Martin und dafür gibt es viele sehr, sehr gute Gründe. Da gehen wir gleich drauf ein. Für alle von euch, die vielleicht noch nicht so lange Formel 1 gucken und gar nicht verstehen, warum Adrian Newey so ein geiler Hengst ist, sage ich jetzt mal.
Design-Guru wird er ja oft genannt.
Design-Guru, Aerodynamik-Genie, ihr habt sicher viele Spitznamen gehört und all das ist er tatsächlich. Die Zahlen sprechen für sich. Insgesamt 13 Fahrer und 12 Konstrukteurstitel haben die Teams und die Fahrer in seinen Konstruktionen letztendlich geholt. Das ist rekordverdächtig. On top ist er 7 bzw. 8 Mal in Fahrer- und Konstrukteurswertungen noch Vize-Weltmeister geworden. Also wirklich absurde Zahlen. Und wo der Kollege hingeht, da dauert es nicht lange, bis der Erfolg sich einstellt. Er ist seit Ende der 80er Jahre schon in der Formel 1 unterwegs und hat eigentlich jedes Team, jedes namhafte Team, wo er war, relativ schnell zum Erfolg geführt. Die große Williams-Ära Anfang, Mitte der 90er Jahre fußt natürlich auf Konstruktion von Adrian Newey. Der ist dann zu McLaren gewechselt. Dort konnte er direkt mit Mika Häkkinen zweimal Fahrertitel holen, einmal Konstrukteurstitel und war in den Folgejahren immer knapp dran, bevor es da dann Zwist gab und er dann, Mitte der 2000er, ich glaube 2006, heuerte er dann bei Red Bull an und war dort, bis eben vor kurzem, bis vor wenigen Monaten, Garant für die Erfolgsserien von Sebastian Vettel, von Max Verstappen. Auch da sehr, sehr oft knapp am Titel nur gescheitert. Der kann was, der hat eine ganze Menge auf dem Kasten. Dementsprechend war im Prinzip die ganze Formel 1 jetzt hinter ihm her, als bekannt geworden ist, dass er Red Bull verlassen wird. Und warum jetzt Aston Martin den Zuschlag bekommen hat, da wollen wir mal ein bisschen tiefer einsteigen. Dafür gibt es, wie ich erwähnt habe, gute Gründe. Sebastian, möchtest du uns ein paar davon nennen?
Ja, gerne. Aber eine Sache, einfach nur um es zu verdeutlichen. Also 92 hat er seinen ersten Titel oder seinen ersten zwei Fahrertitel und Konstrukteurstitel mit Williams geholt. Und dann 93, 94, 95 nicht, 96, 97, 98, 99. All diese Jahre hat er entweder mindestens Fahrer oder Konstrukteurstitel holen können mit den Teams oder sogar beides. Absolut. In den allermeisten Fällen beides. Eigentlich nur 94 und 99 waren die Ausnahmen. Ja. Dann gab es so ein bisschen eine saure Gurkenzeit, in Anführungsstrichen. Du hast ja gesagt, er ist ganz oft dran gewesen mit seinem Team, in dem Fall McLaren. Und 2006 dann zu Red Bull gewechselt. Und da hat es auch nur 4 Jahre gedauert, beziehungsweise 5. Dann war er 2010 dann auch Fahrer und Konstrukteur als Weltmeister. Und dann bis 2013 mit Vettel alles abgeräumt. Dann kurze Durststrecke, 7 Jahre, 21, dann war es wieder soweit mit Max Verstappen. Kam jetzt auch wieder diese Unbesiegbarkeitsära und jetzt, wo er weg ist, fällt Red Bull in ein Loch rein. Also, das sind schon viele Gründe, du hast ja gerade gefragt, die dafür sprechen, dass er zu Aston Martin kommt. Aber das natürlich unmittelbar. Was ist Aston Martin?
Ganz kurz, weil du das gerade erwähnt hast, das ist ein sehr interessanter Aspekt, wenn man sich das nämlich so anschaut zeitlich. Im Grunde genommen wurde, die wirklich lange Erfolgsbilanz von Adrian Newey nur durch unfassbare Dominanzen getrübt. Ja, einmal das ganze Ferrari-Konglomerat, die dann 5 Jahre alles gewonnen haben. Aber da wurde ja getestet bis zum geht nicht mehr. Da wurde Personal und Know-how gebündelt, wirklich absolut einmalig. Und bei Mercedes im Prinzip genauso. Ja, da hat man dann mit Andy Cowell, mit dem er ironischerweise jetzt dann bei Aston Martin zusammenarbeiten wird, der hat diesen überragenden Motor entworfen und auf diesem überragenden Motor fußte dann der Erfolg in der Turbo-Hybrid-Ära von Mercedes erstmal. Ja. Natürlich hatten sie dann noch eine ganze Menge andere Sachen auf dem Kasten, aber auch da kam dann namhaftes Personal dazu, das Team wurde größer und größer und dort versammelte sich ein unglaubliches Cluster an Know-how und Wissen. Und nur so konnte man im Prinzip sondern Adrian Newey im Prinzip schlagen. Jetzt, und da kommen wir jetzt endgültig auf das Aston Martin-Konstrukt zu sprechen, jetzt wird Adrian Newey Teil eines solchen Wissenskonglomerats. Lawrence Stroll kauft und sammelt quasi Ingenieure und Techniker wie andere irgendwie Pokémon-Karten und hat wirklich die Creme de la Creme schon beisammen und das i-Tüpfelchen ist jetzt wirklich noch Adrian Newey on top.
Das ist der Kloa-Kolografisch erste Edition sozusagen.
Ja, genau. Alle Zeichen stehen eigentlich auf Erfolg, es gibt dann wirklich keine Ausreden mehr, oder?
Nee. Absolut, und das hast du jetzt gerade ja auch nochmal gut zusammengefasst. Also es ist Wahnsinn. Also was Adrian Newey eigentlich ausmachen kann, er ist natürlich jetzt auch nicht alleine dafür verantwortlich, dass die Teams so gut abgeschnitten hatten. Da gehört immer mehr dazu. Aber wie du schon gesagt hast, diese Wahnsinns-Ferrari-Zeiten, die haben einen riesen Anlauf gebraucht. Wir haben es in der letzten Episode auch schon gesagt. Mhm. Seit 93 war da schon Todd am Werkeln. Unglaubliche Summen, die sind da reingebuttert worden. 96 kam dann Schumacher. Und erst ab 97 waren sie dann halbwegs konkurrenzfähig, haben um den Titel mitgekämpft regelmäßig. Und Jahr um Jahr habe ich ihn knapp verpasst, bis 2000 dann soweit war. Und dann kam die absolute Dominanz bis einschließlich 2005. Und dann im Jahr darauf hat ja Michael Schumacher dann seinen Helm vorerst zumindest an den Nagel gehängt. So, und jetzt schauen wir uns vielleicht mal ein bisschen an, Dave, was denn so für Aston Martin spricht aus Newey Sicht, oder?
Ja, gibt einen Haufen guter Gründe, warum er dorthin gewechselt ist. Ich habe es gerade schon angedeutet, es bündelt sich gerade bei Aston Martin wirklich eine ziemlich einmalige Kombination aus Personen, Unternehmen und so weiter. Ihr könnt euch das mal vorstellen. Wir können ja mal ein paar aufzählen. Aramco, eines der wertvollsten Unternehmen der ganzen Welt. Mineralöl-Konzern aus Saudi-Arabien tatsächlich. Seht ihr in der Formel-1-Übertragung eh laufend als Sponsoren. Gerade natürlich in Jeddah beim Grand Prix sind sie ja wirklich überall omnipräsent. Die steigen als Großsponsor ein bei Aston Martin. Honda kommt für 2026 als Motorenausrüster dazu. Aston Martin wird de facto ein Honda-Werksteam. Ja, die werden da auch alles reinwerfen. Und ihr kennt Honda, ne? Wenn die sich mal irgendwo festbeißen und wirklich fest entschlossen sind, dann rocken die das Ding in der Regel auf, früher oder später. Das sind auf jeden Fall große Puzzlesteine, die da zusammenkommen. Natürlich, das war das große Investment der letzten Jahre und die Arbeiten dauern noch ein bisschen an. Aston Martin hat im Prinzip aktuell die modernste und am besten ausgestattete Fabrik im ganzen Formel-1-Zirkus. Dort wurde ja mehr oder weniger alles neu gebaut. Ein ganzer Campus ist dort gerade entstanden. Wirklich neuester Windtunnel, die neuesten Prüfstände, Testgerätschaften, alles vom Allerfeinsten wirklich. Das war vermeintlich auch eines der Argumente, die dann Adrian Newey letztendlich überzeugt haben. Vor einigen Wochen munkelte man ja, also er war zu Besuch bei Aston Martin in der neuen Fabrik und wurde da herumgeführt. Und da dachten schon Leute so, oh, geht da was? Und dann wurde das natürlich medial runtergespielt. Nein, da guckt sich noch ein bisschen um. Und das hat natürlich nur damit zu tun, weil er auch diesen Aston Martin Valkyrie da entworfen hat, der jetzt auch in der WC zum Einsatz kommt. Blablabla. Natürlich war das mehr oder weniger ein Versuch, ihn dorthin zu locken, indem man ihm die beeindruckende Fabrik da zeigt. Hat offensichtlich funktioniert, sehr gut. Die Voraussetzungen sind also wirklich grundsätzlich mal hervorragend bei Aston Martin und zusätzlich zu diesen Puzzlesteinen, die ich jetzt gerade schon ein bisschen aufgezählt habe, kommt noch dazu, dass hochrangiges Personal da ist bei Aston Martin. Lawrence Stroll hat da sehr gezielt von Konkurrenzteams auch kluge Köpfe abgeworben. Und ein Hauptaspekt, warum Adrian Newey jetzt zugesagt hat, war auch, dass er einen gewissen Einfluss auf die Zusammenstellung seiner technischen Mannschaft haben soll, haben will, das konnte man ihm zum Beispiel bei Ferrari nicht garantieren. Da wollte Fred Vasseur weiterhin mehr oder weniger selbst bestimmen, wer da wo wie arbeitet, in welcher Abteilung. Und man wollte natürlich vermeiden, dass Adrian Newey seine Leute mitbringt, in Anführungsstrichen, und da vielleicht irgendwie eine kleine Mannschaft innerhalb der Mannschaft gründet, sondern eine Bande, die dann um ihn geschart ist und die dann vielleicht unabhängig irgendwie agieren oder nicht ganz so harmonisch mit dem Rest des Teams zusammenarbeiten. Da ist Fred Vasseur, glaube ich, ein bisschen sensibel. Dem Lawrence Stroll ist das egal, der wirft noch einen Batzen Geld drauf, sagt, hier Adrian Newey, mach bitte, was du willst. Hauptsache, wir gewinnen das Ding.
Ja.
So wirkt es nach außen, ja, so wirkt es nach außen. Wie das in Realität ist, weiß man nicht. Offensichtlich, und das ist definitiv bekannt, hat man Adrian Newey nicht nur mit einem dicken Scheck gelockt und all diesen Annehmlichkeiten, sondern ihm definitiv auch Narrenfreiheit gegeben, was eben diverse Wünsche angeht, die er da geäußert hat.
Ja, eine Ergänzung dazu, also man muss bei Ferrari auch immer sehen, es ist ein Team, das ein bisschen anders funktioniert als andere Teams, da ist die Identität natürlich sehr groß, und wenn du da sozusagen Gefahr läufst, dass das sich so ein Team im Team bildet, dann auch noch mit jemandem, der wiederholt die Chance hatte, zu Ferrari zu gehen, es nie gemacht hatte, weil er nicht in Italien leben will, das ist natürlich dann auch irgendwie schwierig und kann dann natürlich auf Dauer auch zu Frust innerhalb der Mannschaft führen. Bei Aston Martin ist die Sache sowieso von vornherein ein bisschen anders gelagert. Die haben andere Mechanismen der Identifikation mit dem Team, und vor allem, sie sind ja schon in England. Das heißt also, Adrian Newey kann zu Hause bleiben, fühlt sich oder bleibt in seiner Wohlfühlzone. Und was er da jetzt auch hat, und darauf willst du, glaube ich, hinaus, ist eben, dass er ja voll integriert ist, auch in der Art und Weise, wo er sozusagen dann jetzt nicht reinkommt, um das Team zu retten, so als Feuerwehrmann sozusagen, sondern er ist da essentieller Teil der Basis sozusagen, die den Erfolg ab 2026 schaffen soll. Und das ist ja auch ganz wichtig. Also wir erinnern uns, 2026, neues Reglement, und da muss jetzt alles passen. Und deswegen ist es jetzt auch genau der richtige Zeitpunkt, im Adrian Newey an Land zu ziehen. Wenn man jetzt mal schaut, 1997, als Adrian Newey gerade recht frisch rübergekommen ist zu McLaren, da hat er das 97er Auto noch gar nicht so richtig beeinflussen können. Also er hat es nicht von Grund auf mitentwickelt, er hat da nur so ein bisschen hier und da Optimierungen durchgeführt, und das war ein Auto, das war ab und zu mal für einen Sieg gut, aber die hatten mit der WM hatten sie nichts zu tun. Das letzte Rennen haben sie dann gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht, das war ein Doppelsieg sogar, ja genau, in Jerez, das war ein legendärer Grand Prix, aber ab 98, also ab dem Zeitpunkt, wo Newey wirklich dann komplett ein Auto hatte, auf die Strecke gebracht hatte, wo er freie Hand hatte von vornherein, waren sie direkt auch Weltmeister. Also es ist halt der Newey-Effekt.
Parallele zu 2026, von 97 auf 98 gab es auch einen großen Reglements-Umschwung.
Rillenreifen zum Beispiel.
Ihr erinnert euch, genau, Rillenreifen, schmalere Autos, all sowas. Ja. Und direkt vom Start weg, Adrian Newey konnte sich entsprechend vorbereiten und da ein neues Auto für das neue Reglement entwickeln, und das hat direkt vom Start weg gerockt. Ich denke, Lawrence Stroll wünscht sich da eben was ganz Ähnliches jetzt, und ganz wichtiger Aspekt, er muss Adrian Newey dann noch die Freiheit geben, sich zurückzuziehen, sich das Reglement in Ruhe anzuschauen und sagen, bitte, du arbeitest, ich denke, es wird wahrscheinlich ab 2025 dann irgendwann losgehen, dass Adrian Newey zum Team stößt und operativ arbeiten kann dort. Er wird mit großer Sicherheit mit dem 2025er Auto nichts zu tun haben. Ja. Es wäre auch Verschwendung seines Talents, wenn man sagt, hier, wir haben ein vermutlich etwas unterentwickeltes Auto, versucht es doch mal irgendwie zu retten, entwirf mal ein paar Upgrades und so. Das ist nicht der Weg, wie man das Beste aus Adrian Newey rausholt. Man muss ihm wirklich, er ist ein kreativer Kopf, ja, ein kreativer Typ, man muss ihm ein bisschen im Stillkämmerlein werkeln lassen, sagen, hier, das sind die neuen Regeln, du hast alles, was du dir erträumen kannst, zur Verfügung, mehr oder weniger unendlich ein Budget, du hast ein bisschen Zeit, du hast die besten Leute, bring gerne welche mit, bring gerne ein paar Freunde mit, wenn du Lust hast, an denen du vertraust, und dann mach dir das mal. Und ja, also
hat halt dann den langen Anlauf, ne? Also ne, wenn man sagt, hier 25, lass mal schon
weißes
sein.
Blatt Papier, ne?
Zack, und dann hat er halt fast das ganze Jahr. Also da kommt schon auf was auf uns zu. Mini-Randnotiz noch, ich finde es auch spannend, dass Ferrari halt wieder einer der größten Konkurrenten sein könnte. Ähnlich wie 98 beim McLaren. Und auch da wieder war Michael Schumacher als Starfahrer, mehrfacher Weltmeister, dann integraler Bestandteil, Lewis Hamilton dann vielleicht schon 25. Also das ist schon lustig, wie manchmal sich die Geschichte so ein bisschen in Teilen wiederholt zumindest.
Mädels, ich sag's euch, wie es ist.
Es wird
bei
lustig.
Bei den Gedanken an die nächsten ein, zwei Jahre wird der Papa ein bisschen feucht in der Hose. Das wird großartig. Das wird absolut großartig, wirklich. Aber gut, wir sind
noch mal
hier und jetzt. Genau, das ist nämlich das große Fragezeichen. Wie passt denn Adrian Yu jetzt eigentlich in diese Struktur? Ich habe ja schon mehrfach gesagt, es gibt schon einen ganzen Batzen namhafter, namhafter Leute da bei Aston Martin. Und wenn ihr uns auf YouTube zuschaut, und an dieser Stelle lohnt es sich mal wieder, haben wir eine kleine Grafik für euch vorbereitet, die anzeigt, ganz grob natürlich nur die wichtigsten Entscheidungsträger in der technischen Struktur bei Aston Martin. Wir lesen das natürlich auch entsprechend vor und versuchen das für unsere Podcast-Hörer so nachvollziehbar wie möglich zu machen. Lass mal anfangen. Wir haben links oben hier Andy Cowell, der steht ein bisschen außerhalb der Struktur. Er wird CEO werden. Martin Whitmarsh zieht sich ja zurück, wie bekannt geworden ist. Andy Cowell, ehemaliger Motorenmann natürlich von Mercedes, war jetzt die letzten Jahre nicht in der Formel 1 tätig, kommt jetzt wieder. Red Bull wollte ihn auch haben. Er hat sich für Aston Martin entschieden und wird dort als CEO wahrscheinlich das komplette Tagesgeschäft in irgendeiner Form überwachen. Teamchef bleibt Stand jetzt Mike Craig immer noch. Er steht entsprechend relativ oben im Organigramm hier. Und darunter wird es schon richtig spannend. Enrico Cardile, ein Neuzugang von Ferrari, sehr, sehr erfahrener, hochrangiger und fähiger Chief Technical Officer wird er dann, also technischer Direktor. Oberster technischer Direktor wird er dann in dieser ganzen Struktur und verantwortet letztendlich alles, was am Auto dann passiert. Ja. Jetzt ist es halt die Frage. Es gibt mit Bob Bell bereits einen technischen Direktor, der auch nach einigen Jahren der quasi Auszeit 2000, wann kam er denn? Ich weiß es gar nicht. 2022, 2023 kam er zu Aston Martin, glaube ich. Der ist technischer Direktor. Er hat auch eine ganze Menge Erfahrung, war vorher lange, lange Zeit beim Team Enstone, hat mit Fernando Alonso WM-Titel eingefahren, hat dort für den ein oder anderen technischen Geistesblitz gesorgt damals. Ich glaube, der Massedämpfer geht zu einem Großteil auf sein Konto. Sehr fähiger Mann, der soll dann wahrscheinlich mit Enrico Cardile in irgendeiner Form zusammenarbeiten und die technische Leitung dort rocken. Wir vermuten an dieser Stelle jetzt tatsächlich, dass Adrian Newey in irgendeiner Form wahrscheinlich auch auf dieser Ebene angesiedelt sein wird. Ja? Ob er dann als Berater dort arbeitet, vielleicht irgendwie als Ideengeber, als etwas außerhalb der ganzen Struktur positioniertes Genie, wissen wir noch nicht. Das wird natürlich spannend zu beobachten sein, wie er sich da einfügt. Und darunter haben wir natürlich auch sehr spannende Leute. Luca Furbato, ein Italiener, kam 2021 von damals Alfa Romeo, heute Sauber, bald Audi, leitender Ingenieur, guter Mann auf jeden Fall. Dan Fellows, der von Red Bull abgeworben wurde, und zwar 2022, ist dort als technischer Direktor, also mehr oder weniger dann jetzt direkt unter Enrico Cardile wahrscheinlich, angestellt. Tom McCullough ist kein wirkliches Eigengewächs, aber er ist schon sehr lange im Team, als das Team noch Force India hieß, 2013. Da war er bereits als Chefingenieur dort und ist das bis heute. Sehr guter Mann auch. Und Eric Blondin, glaube ich, Franzose, kam 2021 von Mercedes und arbeitet auch in dieser Achse mit Enrico Cardile, Dan Fellows und ist ebenfalls technischer Direktor, stellvertretender Funktion natürlich, falls Dan Fellows irgendjemand ausfällt. Wie auch immer. Starke Struktur auf jeden Fall. Wirklich, es braut sich da wirklich was zusammen. Deshalb bin ich gar nicht so sicher, wie Adrian Newey da reinpasst. Hast du da eine Meinung, hast du eine Idee, wenn du es entscheiden dürftest?
Das wird spannend. Das wird spannend. Wir werden jetzt unabhängig von seiner Position, die er offiziell bekleidet, natürlich dann sehen, wie das Ganze sich zusammenfügt, wer da noch gehen wird, wer da noch kommt. Ergänzung übrigens, Bob Bell ist am 6. März dieses Jahres tatsächlich zu Aston Martin gekommen.
Ach, schau an.
Ja, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, aber bei den ganzen Dingen, die da passieren, da kann man auch schon mal echt den Faden verlieren. Also die sind so ein bisschen unterwegs wie so manches Fußballteam, bloß dass es halt hier mit Ingenieuren passiert.
Das Chelsea der Formel 1.
Das Chelsea der Formel 1, ja. Wir hoffen mal, dass nicht so viele Leute dann praktisch dann auf dem Abstellgleis bezahlt, aber sozusagen nicht aktiv dann sind.
Oh ja.
Und das ist übrigens eine gute Überleitung, denn man fragt sich natürlich, Cost-Cap. Diese Ingenieure, die verdienen Schweinegeld. Also vielleicht nicht so, keine Ahnung, Verstappen-Hamilton-mäßig 40, 50 Millionen aufwärts im Jahr, aber schon wirklich sehr, sehr viel. Also das,
Adrian
das
geht Newey, 26 Mille pro Jahr angeblich,
ja,
ne?
Ja, und die anderen, die werden jetzt, naja, schon eine Ecke drunter wahrscheinlich sein, aber jetzt im Millionenbereich bewegen sie sich mutmaßlich alle. Und deswegen fragt man sich natürlich, wie passt das zusammen? 2026 wird das Cost Cap ja auf 130 Millionen Dollar angehoben. Und
gesenkt. Gesenkt, meinst du? Wir kommen ja von oben. Es hat ja mit 145 begonnen und es wird ja immer weniger.
Ja gut, dann haben wir in der Audi-Folge letztens, da war es ja 95 versus Audi 105. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da bin ich jetzt selber gerade ein bisschen schleudern. Ich glaube, da ist nochmal was angepasst worden oder wird noch was angepasst. Ihr könnt es ja gerne in den Kommentaren wissen lassen. Wir wissen auch nicht alles, wie ihr merkt. Wahrscheinlich hat Dave immer recht. Aber der Punkt, den ich machen will, ist eigentlich ein anderer. Also egal, wie hoch das Cost Cap jetzt ist, es muss ja trotzdem irgendwie eingehalten werden. Wenn das nicht passiert, dann gibt es natürlich auch drakonische Strafen, die Red Bull jetzt letztens auch vor gar nicht allzu langer Zeit halbwegs noch vermeiden konnte, indem sie sehr gut verargumentiert haben, wie das Ganze zustande gekommen ist, dass sie das so leicht
das teuerste Catering der Welt, oder?
Ja, genau. Also, aber gut, darum soll es nicht gehen. Es geht darum, wie kann Aston Martin denn das Ganze irgendwie verargumentieren? Es scheint so, Michael Schmidt von Automotor und Sport hat diese Mutmaßung aufgestellt. Und irgendwo wird die herkommen, der kennt sich ja gut aus und ist bestens vernetzt, dass die Gehälter teilweise jetzt dann so zusammengesetzt werden, und es scheint so eine Art Graubereich zu sein, dass man diesen hochdekorierten Leuten eben Firmenanteile anbietet. Und falls das wirklich so sein sollte und falls das der gangbare Weg sein sollte, dann hat Aston Martin da aus meiner Sicht da wirklich einen absoluten Supermove gemacht, denn wie kannst du denn Leute mehr motivieren, als Anteile an der Firma zu haben, die, wenn sie gute Arbeit leisten, immer wertvoller wird? Also wäre jetzt nicht ganz schlecht.
Ist clever, ist aber meiner Meinung nach natürlich schon ein gewisser Graubereich in diesem Reglement des Cost Caps, wenn jetzt anfangen, alle das zu machen. Gut, man kann es natürlich nicht bis ins Unendliche treiben, aber ja, ein Stück weit kann man das schon machen. Es gibt ja noch eine Ausnahme innerhalb des Cost Caps, eine Handvoll, besonders teurer Mitarbeiter sind vom Cost Cap ja ausgenommen, da wird Adrian Newey sicher drunter fallen und ich vermute auch mal Fernando Alonso im Moment oder wer dann auch immer dort fährt. Die paar teuersten Mitarbeiter sind quasi ausgenommen, aber natürlich eine so große Struktur, so namhafter Leute, die muss man schon irgendwie locken, und es ist doppelt clever, wie du gesagt hast. Einerseits hebelt man ein Stück weit natürlich die Regularien dadurch aus, andererseits motiviert man die Leute natürlich, ihr Bestes zu geben, denn je wertvoller und besser das Team wird, umso mehr haben sie am Ende davon, wenn sie ihre Aktien auch wieder verkaufen irgendwann. Also cleverer Move, und ich denke, Schmidti hat da wie immer recht, ja. Schmidti ist so ein bisschen, also Michael Schmidt ist so ein bisschen der Adrian Newey der deutschen Formel-1-Berichterstattung, der
Goat ever.
Ja. Der wird das schon wissen, das hat definitiv Hand und Fuß, wenn der so einen Artikel schreibt. Jo, dann bleibt uns abschließend eine Einschätzung übrig, denke ich. Wird jetzt ab 2026 die Aston Martin-Ära anbrechen, Sebastian? Wird Lance Stroll jetzt zehnfacher Weltmeister hintereinander, oder wie siehst du das? Wie lange fährt Alonso denn überhaupt da noch mit? Ja? Kann der noch die Früchte ernten oder wird er alsbald beerbt? Wir haben ja selber schon spekuliert vor einigen Wochen, dass man mit all dem, was man da jetzt aufbaut, den roten Teppich für Max Verstappen zum Beispiel ausrollen könnte, der, wie man hört, sehr unzufrieden bei Red Bull zu sein scheint und einen schnellstmöglichen Weg nach außen sucht. Wie denkst du drüber? Was wird passieren?
Also ich glaube, dass Aston Martin 2026 vom Fleck weg um den Titel mitfahren wird. Ganz einfach, weil man mit Honda einfach einen Megapartner hat, weil man mit Adrian Newey ein Auto entwickeln wird, das von vornherein mitfahren kann um den Titel. Ich gehe davon aus, dass Fernando Alonso da noch ein, zwei Saisons fahren wird und das miterleben wird. Und dass Lance Stroll, naja, wenn er jetzt sich halbwegs stabilisiert, dann auch erstmal seinen Cockpit sicher hat, aber auch nicht mehr für sehr lange Zeit. Beziehungsweise wenn Alonso dann, irgendwann dann doch in Rente geht, dann ist ja Platz für jemand anders neben Lance Stroll. Also das, so wird es ungefähr laufen, glaube ich. Und Ergänzung, also du hast natürlich recht gehabt, dass Cost Cap, das wird weiter abgesenkt von ursprünglich 145 Millionen aufs, ja, immer weiter nach unten. Also von daher. Oh,
das siehst du mal. Das ist doch mal ein Service. Während wir hier Quatsch erzählen, recherchieren wir den und stellen das gleich richtig. So, sowas gibt es natürlich nur bei uns. Ja, ja, ganz toll.
175 Millionen in 2021. Ja. Und dann wurde es aber schon direkt runter auf 145. Also so viel dazu.
Ja. Sehr, sehr gut. So, Freunde, jetzt seid natürlich ihr dran. Was denkt ihr denn über den ganzen Aston Martin Krempel? Kauft sich Lawrence Stroll jetzt wirklich endgültig den Erfolg ein? Es wurde ja auch schon vielfach gespaßt, dass Adrian Newey so ein bisschen der Cheatcode in der Formel 1 ist. Wenn man den hat, dann ist alles auf einmal leichter, ja. Kann Fernando Alonso vielleicht Weltmeister werden? Wird Lance Stroll vielleicht Weltmeister? Teilt gerne eure Gedanken zu dem Thema mit uns, mit der Welt. Wir gucken natürlich wie immer gebannt in die Kommentarspalte und freuen uns auf großartige Diskussionen dort mit euch. Ja, wir finden das, glaube ich, ziemlich cool. Es ist auf jeden Fall frischer Wind, würde ich sagen. Wenn Aston Martin Erfolg haben sollte, wäre das definitiv mal eine andere Farbe an der Spitze. Ja. Ich kann es kaum erwarten. So viel dazu.
Da haben wir grün vorne und grün hinten, so denke ich sauber irgendwie. Naja, nee, das ist ja Audi. Das,
Audi wird dann wahrscheinlich nicht mehr grün.
Ja. Schauen wir mal. Also wir freuen uns drauf und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann, macht's gut.
Ciao, ciao.